Einen schönen guten Morgen an alle, ihr Lieben. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Den guten Morgen kann man sich fast sparen als Begrüßung. Wir hatten schon einen guten Morgen, ja, mit den Zeugnissen und auch den Liedern. Die Botschaft, die ich habe, ist eine Wiederholung von dem, was wir gehört haben. Ich bin einfach immer wieder auch erstaunt, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man Zeugnisse hört, wie man überrascht ist, wenn der Herr sich offenbart, auch in den Geschwistern, und wie man das machtvolle Wirken sieht, und es tut einfach gut. Und deswegen finde ich es immer sehr schön, diesen Gottesdienst, wo wir wirklich auch Zeugnisse geben und einander ermutigen und erbauen. Wir wissen nicht, wie wir schon gehört haben, was nächstes Jahr ist, deswegen tut das gut. Nun, ich werde einmal noch zu Beginn beten und dem Herrn die Ehre geben. Bleib durchsitzen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken. Wir wollen in deinem Wort deinen Willen erkennen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach redest und wir hören können, Herr. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Ja, und zwar, ich werde heute ein bisschen was sagen, und zwar den Titel der Predigt auch für das Technikteam und für den Stream. Ist der christliche Umgang mit der Vergangenheit, also diese Art Rückblicke, also Vergangenheit und Zukunft. Wie sollte unsere Linien sein? Wie sollten wir uns leiten lassen? Weil wir sehen es auch in der Welt tatsächlich. Die Welt, wenn man mal einen Fernseher einschaltet oder Nachrichten guckt, beschäftigt sich auch sehr wohl mit diesen Themen. Was war letztes Jahr? Was wird nächstes Jahr sein? Prognosen. Und das ist eine Regelmäßigkeit, die da ist. Zum Ende des Jahres sieht man das immer wieder. Der Blick nach hinten und nach vorne ist wichtig für uns Menschen. Und mir selbst, ich war immer ein bisschen anders gestimmt. Ich mochte nie so wirklich doll Fotos gucken. Ich hatte nie so die Geduld dafür. Ja? Aber wenn man Kinder bekommt und die das so faszinierend finden, sich selbst zu sehen, wie sie wachsen und wie sie vor 2 Jahren waren und können sich das gar nicht mehr vorstellen, dann merkt man, dass ein Rückblick wertvoll ist, weil er das vor Augen führt, was in der Zeit passiert ist. Ja, und auch bei uns Erwachsenen sieht man das ja auch, allerdings so in längeren Rhythmen, wie 5 Jahre circa, ne? Da sieht man auch, oh ja, ich habe auch ein Alter zugelegt. Das realisiert man meistens gar nicht. Das ist so ein Prozess, der vor sich hergeht und den macht jeder durch, aber es wirkt irgendwie unecht. Es ist, als ob man schon immer da war als Mensch, aber das stimmt ja nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Und wir sehen, der Rückblick, den wir Menschen haben, der ist nicht ein rationaler Rückblick. Ja, spätestens wenn es Emotionen aufkommen und man Melancholie hat, und es gibt es auch im negativen Sinne. Man sieht, dass wir Menschen gar nicht imstande sind, richtig zurückzublicken. Warum? Wir verdrängen auch oft schlimme Erlebnisse, um einfach mit Fröhlichkeit nach vorne gehen zu können. Ist das eine Eigenschaft, die auch sehr wichtig ist? Ja, das sehen wir bei Kriegen, dass Menschen einfach auch diese schlimmen Erlebnisse verdrängen müssen, um wieder nach vorne gehen zu können. Also es hat einen Wert, und auch in der Schwangerschaft. Jeder weiß aus der Bibel spätestens, dass am Ende der Schwangerschaft Schmerzen da sind. Natürlich auch eine Belohnung, so der Herr will. Aber es ist etwas, was man verdrängt, um nach vorne blicken zu können und sich wieder auf eine neue Schwangerschaft als Frau dann auch einlassen zu können. Und die Bibel schweigt nicht über diese ganze Thematik, wie ist es denn für uns Menschen, zurückzublicken. Also es ist auch Jesus selbst hat darüber gesprochen. Und das wollen wir einfach mal gucken. Wir schlagen zusammen Lukas Kapitel 9, den Vers 62 auf. Und da hat Jesus etwas gesagt, was mächtig ist, was es in sich hat, wie man so sagt. Also Lukas Kapitel 9, Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also wenn man diesen Vers aus dem Zusammenhang nimmt und auch die Parallelstellen nicht beachtet, dann ist das eine Aussage, die sehr, sehr gefährlich ist. Das heißt, jeder, der sich erinnert an irgendwas zurück in der Vergangenheit, kommt nicht in den Himmel oder so. Könnte man das auslegen, wenn man das alles außen weglässt, die Bibel. Deswegen ist es so wichtig, die Bibel im Kontext zu beachten. Was meinte der Herr damit, als er das sagte? Weil er spricht über die Ewigkeit. Also es hat ein Gewicht, dieser Vers. Er meinte etwas Wichtiges hier für uns. Und das sehen wir beantwortet, finde ich sehr schön, in dem Leben und in dem Zeugnis von dem Apostel Paulus im Philipperbrief, im dritten Kapitel. Da werden wir heute uns als Haupttext auch aufhalten. Also ruhig aufschlagen, Philipper Kapitel 3. Ich werde ab Vers 5 gleich lesen bis Vers 9. Und zwar, Apostel Paulus, bevor er die Begegnung hatte mit dem lebendigen Gott, hat er ein Leben geführt, ein ehrbares Leben, ein Leben, was Ansehen genoss. Und er erzählt darüber. Er gibt auch Zeugnis, wie wir heute gehört haben, also Zeugnisse. So ist hier auch ein Zeugnis festgehalten. Und das ist interessant, weil wir hatten ja gerade eben die Aussage von Jesus auch gehört. Und hier sehen wir ein Zeugnis, ein Rückblick quasi, der uns ermöglicht ist, von dem Apostel Paulus. Gut, Philipper 3, Vers 5. Da sagt er über sich, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit, im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Gehen wir mal das ganz kurz ein bisschen durch. Also, er ist auf die Welt gekommen, alles nach jüdischer Ordnung, alles richtig gemacht. So wie es sein sollte, wurde er am achten Tag beschnitten. Wir sehen, er hat auch ein Stammbuch nachzuweisen, was essentiell war für das jüdische Volk. Ja, viele konnten das nicht mehr nach der babylonischen Gefangenschaft. Als sie zurückkehrten, hatten sie diese Papiere nicht mehr und konnten nicht mehr nachweisen. Und es war eine ganz große Schande für einen Juden, wenn er das nicht machen konnte. Aber er konnte es. Paulus stammte ab vom Stamm Benjamin. Und er war ein Hebräer von Hebräern. Das heißt, er hatte Ansehen unter den Hebräern. Und wir sehen hier, er im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Pharisäer ist so der Mensch von früher gewesen, den man vergleichen kann heute sehr gut mit bibeltreuen Christen sozusagen. Ja, die haben sich nämlich tatsächlich als erste Gruppierung wieder zurückerinnert, dass es das mosaische Gesetz gibt und wir wollen es einhalten um jeden Preis. Also sie waren quasi bibeltreu. Ja, und natürlich haben sie da viele Fehler gemacht, aber dennoch, das war diese Bewegung, das war die Motivation von Pharisäern in erster Linie, Bibeltreue, das Gesetz einhalten. Und sie schufen viele Gesetze, um nicht das mosaische Gesetz nicht einhalten zu können. Also sie wollten unbedingt das einhalten, um jeden Preis. Und das hat auch der damalige Saulus so gesehen und eingehalten. Und ich finde es hier echt auch nochmal, wenn man sich das vor Augen führt, erstaunlich, dass er verfolgt hat, die Gemeinden. Ja, in Paulus' Augen, Saulus' Augen damals, waren Gemeinden nichts anderes als Sekte. Es war eine Sekte, die sich ausgebreitet hat. Und es hat ihm nicht gereicht, davor zu warnen, wie wir es heutzutage tun, wenn eine Sekte da ist, sondern er hat diese Sekte auch noch verfolgt. Also er hatte echt einen ganz großen Eifer für das Richtige. Er wollte unbedingt das Richtige machen. Natürlich ist das absolut falsch gewesen, was er getan hat. Und dann hat er auch noch das gesamte Gesetz eingehalten, steht hier. Er hat das untadelig eingehalten. Also im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig. Wie auch immer das geht, aber ich will das im Glauben annehmen, dass das möglich war, ihm möglich war. Und er war wirklich ein Mann, der für den Herrn, an den er geglaubt hat, nicht für den lebendigen Gott, er hat wirklich schon damals irgendwo sehr geeifert, aber er lag ja komplett falsch. Und er sagt, all diese Sachen, die hat er als Dreck erachtet, die hat er als falsch erachtet. Und da sehen wir einfach, dieser Umgang mit der Vergangenheit ist ein gewisser Umgang, der gut ist. Wenn wir als Christen in unsere Vergangenheit gucken, wo wir noch nicht Christen waren und die als schön ansehen, als etwas, was, ach, das war noch fast schöner als das Christsein, dann ist irgendwas ganz falsch. Dann sind wir nicht geeignet für das Reich Gottes. Dann, das ist die Aussage, die Jesus letztendlich trifft in diesem Vers, den wir von Lukas hatten. Ja, also das ist nochmal ganz wichtig. Und ich finde das einfach sehr schön, weil wir sehen hier sehr wohl, dass Rückblick gut ist. Es ist eine Reflexion und die Bewertung ist, es war Dreck davor. Ab jetzt ist es was. Ab jetzt, wo ich Christ bin, hat Paulus gesagt sozusagen und geht die Schritte nach vorne. Und das ist die Haltung, die wir Christen haben. Und das ist einfach ganz, ganz toll zu sehen hier, wie das so aufgeht und wie die Bibel das beantwortet, die Aussage Jesu. Und es gibt Menschen, die sagen, man kann nicht von Fehlern von anderen lernen. Aber das stimmt nicht. Ja, das ist eine falsche Aussage und auch eine unbiblische Aussage. Wir müssen aus Fehlern lernen. Und die ganze Bibel ist voll mit Menschen, die Fehlern gemacht haben, damit wir daraus lernen können. Und das können wir auch, sonst würde es die Bibel in der Form nicht geben. Und deswegen ist dieser Rückblick für uns Christen alle eine sehr wertvolle Sache. Und deswegen freue ich mich auch jedes Mal im Jahresende, wenn wir das machen können, wenn der Herr das zulässt. Ja? Und wir sehen auch, dass wenn wir zurückblicken und diese Reflexion haben, wie es im Psalm 90 steht, dass wir die Tage zählen sollen, um weise zu werden. Ich lese das einmal ganz kurz vor. Im Psalm 90, Vers 12, lehre uns, unsere Tage richtig zählen. Das heißt, zählen, wie viele Tage wir haben. Also in dem Sinne, uns bewusst machen, wir können jeden Moment sterben. Lehre uns das quasi. Und damit wir ein weises Herz erlangen, damit wir die Zeit auskaufen, damit wir jetzt noch was machen in diesem Leben. Wir leben nicht im Morgen, wir leben nicht in gestern, wir leben im Heute, laut der Bibel und auch laut diesem Vers. Das ist die Essenz von diesem Vers. Und das macht uns weise. Also es ist nicht verkehrt, zurückzugucken und nach vorne. Wichtig ist das aber, was wir hier machen. Und die Bibel ist, wie gesagt, voll mit Zeugnissen. Und die Reflexion zeigt sich auch, die Wichtigkeit einer Reflexion zeigt sich auch im Volk Israel sehr stark, finde ich. Wenn wir gucken, wie die Israeliten gelebt haben, als sie in Israel waren, in Ägypten waren, sie haben wirklich gelitten. Ja? Mose, sehen wir das indirekt bezeugt, dadurch, dass er den Mann ermordet hat, der den Hebräer, diesen Israeliten ausgepeitscht hat, er bezeugt dadurch, dass das Leid da war. Er hat das Leid der Israeliten seines Volkes gesehen und er konnte nicht mehr. Er musste dazwischen gehen. Also die Israeliten haben wirklich in Ägypten gelitten. Und selbst der Herr, der ich bin, hat gesagt, dass dein Schreien, dein Flehen, Israel, ist mir zu Ohren gekommen. Und er reagiert auf Israels Klage, auf das Leid. Und wir sehen, er befreit sie mit mächtiger Hand. Er führt sie aus Ägypten heraus. Er teilt das Wasser, er gibt ihnen zu trinken, er gibt ihnen zu essen in der Wüste. Und wie reagiert das Volk? Es sagt, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Da ging es uns besser. Und da merkt man, also wir Menschen, wir müssen sehr wohl richtig reflektieren. Besonders wir Christen. Wenn wir auch in unser Christsein gucken, sind wir Christen, die ähnlich wie die Israeliten eine Einstellung haben, dass wir, wie wir mit Gott umgehen, dass wir mit Dankbarkeit ihm begegnen und nicht mit, ach, damals war es besser, vor Corona war es besser zum Beispiel. Oder die Gemeinde ist schlecht, es gibt bessere Gemeinden. Also wie begegnen wir unserem Herrn? Ist es ein dankbares Herz oder nicht? Die Israeliten hatten es nicht und es hatte schreckliche Konsequenzen. Ja, mit Gott kann man nicht spielen und es hat immer eine Konsequenz, wie wir ihm begegnen, wie wir unser Leben leben. Wir wissen, dass wenn man ein paar Jahre nach vorne dann geht, dass die Israeliten als Strafe für ihre Meckern, für ihr Untreusein und sie hatten ja Gott eine Begegnung quasi mit Gott gehabt, aber sie haben sich gegen Gott entschieden und dafür mussten sie 40 Jahre lang umherziehen, bis sie letztendlich einen qualvollen Tod in der Wüste erlitten. Also sie hatten keine Ruhe, sie sind nicht zur Ruhe gekommen. Es hat eine Konsequenz, wie wir als Christen ausgerichtet sind im Herzen. Als Menschen, sage ich mal allgemein. Und ja, also wir sehen, das war so grob Rückblick. Es hat Konsequenzen, wie wir handeln als Menschen. Mit Gott kann man nicht spielen. Und wir sehen auch der Blick nach vorne, da wollen wir auch mal reingucken, ist ein ganz wichtiger Blick. Im 5. Buch Mose, im Kapitel 31, Da sehen wir eine Situation, wo Mose, der sehr bald da im Anschluss stirbt, weil er auch nicht das Land Israel leider oder Kanaan damals betreten durfte. Und er redet jetzt zu Josua vor dem Volk Israel, damit das Volk Israel hört, ah ja, das ist der neue Leiter. Und es war eine ganz schwierige Situation, in der die Israeliten damals waren. Ja, also im 5. Buch Mose, Kapitel 31, Vers 6. Es war so, dass die Israeliten ihre Eltern verloren hatten. Ja, sie sind in der Wüste gestorben. Und jetzt waren viele junge Menschen da, die vielleicht Familien gegründet hatten, aber sie waren noch jung und unerfahren. Sie waren keine Kriegsleute, sie kannten sich nicht aus in Kriegsführung. Sie waren jetzt immer nur am Rumwandern, ihr Leben lang in der Wüste. Und jetzt stehen sie da und Mose wird sterben. Es ist eine ganz große Ungewissheit für dieses Volk Israel. Und in diesem Moment sagt Mose zu Josua laut: Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Also die Israeliten, die hatten ja als Mission quasi vor, jetzt das Land einzunehmen, riesigen Krieg zu führen. Da waren viele Völker, viele verschiedene kleine Königreiche und die hatten alle auch Mauern und wirklich Städte, die stabil errichtet waren mit Soldaten und Wachen. Und dennoch sollten sie das alles einnehmen, ohne Erfahrung, nur auf Vertrauen, ohne Plan quasi. Heutzutage würde man das einfach als Leichtsinn betiteln. Das ist Leichtsinn. Das ist einfach, so kann man nicht Gott vertrauen, das darf man nicht. Man muss sich versichern, man muss das und das und das im Voraus planen und dann die Schritte gehen. Sie hatten gar nicht diese Chance. Die waren komplett ausgeliefert als Menschen, Gott. Und das ist ganz schön. Und trotzdem sehen wir hier, seid stark und mutig. Nicht einfach grundlos, denn der Herr wird die Menschen nicht verlassen. Er wird sie nicht aufgeben. Er verlässt seine Kinder nicht. Egal, was auf uns zukommt, Gott steht treu bei uns. Und im 1. Petrus, finde ich, steht ein ganz schöner Vers. Im 1. Petrus oder Verse, im 1. Petrus 3, nee, 1, die Verse 3 bis 7. Erster Petrus 1, 3 bis 7. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Wir haben nicht einfach eine Hoffnung oder einen starken Gott, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die gesichert ist. Es wird aufbewahrt. Es ist unverwelklich. Es ist unvergänglich, es ist im Himmel aufbewahrt, das Heil für uns, das Erbe letztendlich. Und das kann uns und muss uns Mut machen. Und wenn man momentan in die Welt guckt und nach den Wunsch Ausschau hält, was wünscht sich die Welt momentan, dann sieht man, fast weltweit ist ein Wunsch momentan ganz stark. Derselbe Wunsch, dass alles so wird wie davor. Dass möglichst diese Pandemie verschwindet, dass auch die negativen Emotionen, die sich aufgestaut haben beim Menschen, egal wie sie zu den Maßnahmen stehen, dass die auch verschwinden. Dass es wieder schön wird, eine Spaßgesellschaft. Eine Gesellschaft, die wieder Materialismus ausleben kann. Und da ist doch die Frage, was wünschen wir uns als Christen? Das ist unsere Hoffnung? Ist das die Hoffnung, dass alles wieder gut wird? Wenn wir sehen, wie die Ehre Gottes beschmutzt wurde in den letzten Jahren, immer wieder, und auch, dass wir nie zur Ruhe kommen, innerlich, weil wir so viel zu tun haben und so viel zu kaufen haben und zu erledigen haben. Die Welt vor Corona war keine gute Welt. Sie wird idealisiert. Es war eine Welt, die Gott gehasst hat. Und immer noch ist es so, dass die Welt Gott nicht will, sondern ablehnt. Und die Menschen haben Angst. Was ist unsere Lösung, um diese Angst zu bekämpfen, falls wir Angst haben? Wir Christen können auch sehr wohl Angst haben, ja. Aber Gott möchte das nicht, dass wir Angst haben. Er möchte, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir auf ihn bauen. Nicht mit einem Leichtsinn, sondern mit der Zuversicht der Versprechen, die uns in der Bibel gegeben werden. Darauf sollen wir bauen und nicht wie die Welt einfach nur hoffen, dass alles wieder gut wird. Dass eine Impfung die einzige Lösung ist, wieder zur alten Welt. Ich bin ganz der Überzeugung davon, dass diese Welt sich verändert hat. Dass es einfach unrealistisch ist, dass alles wieder so wird wie davor und als ob nichts war. Das ist nicht Realität. Wenn man auch noch weiter in die Vergangenheit guckt und die Lektionen lernt, die die Geschichte gibt, es ist immer nach einer gewissen Situation gibt es eine Veränderung. Ja, und diese Veränderung durchleben wir nun mal und wir wissen, dass der Herr bald wiederkommt und dass es nicht unbedingt alles rosiger wird, sondern auch schlimmer. Aber mit was füllt uns das? Erfüllt uns das vielleicht sogar mit Freude? Denn im Jesaja 41, Vers 10, lasst uns das auch noch lesen. Ein sehr schöner Vers, wo wir auch nochmal sehen, wie Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Also Gott möchte das nicht. Wenn wir uns fürchten, dann ist das gegen den Wunsch Gottes. Und es bedeutet nicht, dass es absolut Sünde ist. Dennoch sollen wir versuchen, die Angst durch die Bibel lesen, durch diese Zuversicht, die uns durch Gott zugesprochen wird, auszutreiben aus unserem Leben. Denn sie hat keinen Platz in dem Christenein, in dem christlichen Leben. Und das sehen wir sehr, sehr mächtig, finde ich, im Philippa, im Philippa Kapitel 1, im Vers 21. Da ist eine Aussage, die der Apostel Paulus wieder getätigt hat, die sehr intensiv ist. Philipper 1, Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod. Der Apostel Paulus hat das Gegenteil gelebt. Er hat sich gefreut. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir momentan erleben. Es geht nur darum, möglichst zu bewahren das Leben. Aber tatsächlich ist es so, dass der Paulus sich sogar für das Leben mit dem Herrn danach, wenn das Unsichtbare sichtbar wird, darauf freut er sich so sehr, dass er weiß, dass der Tod nur ein Übergang ist. Jeder Mensch ist für die Ewigkeit bestimmt, ob beim Herrn oder ohne dem Herrn in der Hölle. Jeder Mensch wird irgendwann diese unsichtbare Welt erblicken. Und Paulus kann sich freuen darauf, denn er weiß, wo sein Erbe ist, wie wir gelesen haben. Und das ist die Frage, wissen wir wirklich im Glauben, wo unser Erbe ist, oder lassen wir uns steuern von der Angst, die überall uns begegnet immer wieder. Es ist wichtig, dass wir uns da einfach hinterfragen. Natürlich darf man diesen Vers auch nicht falsch verstehen und sich freuen auf den Tod und in dem Sinne leichtsinnig leben. Das ist damit nicht gemeint. Das ist falsch. Radikalität, die nicht geistlich ist, also die nicht heilig ist, die nicht geistgeleitet ist, ist falsch. Sie ist sündig und nicht richtig. Und wir sehen das auch immer wieder in der Welt, aber auch bei uns. Wir sind auch nur Menschen in erster Linie. Ein Schubladendenken, es ist da. Und wir versuchen irgendwo, die Menschen, die wir treffen, in irgendwelche Schubladen zu packen. Zum Beispiel Optimist, Pessimist. Der eine sieht alles durch eine rosarote Brille, das Leben, und ist ein leichtsinniger Mensch. Der andere, der sieht alles nur immer traurig. Ist in einer Depression nach der anderen sozusagen im Blick gefangen. Und wie ist denn unsere Haltung? In welcher Position müssen wir uns ein als Christen? Wir sehen ganz klar, dass wir aufgefordert sind, seid nüchtern. Ja? Diese Nüchternheit ist das, was wir als Christen an den Tag legen sollen. Es ist letztendlich, was ist es, nüchtern zu sein? Das heißt, dass wir alles, was uns begegnet, medial oder im Leben, im Alltag, alles bewerten anhand der Bibel. Und das setzt natürlich voraus, dass wir die Bibel kennen und lesen. Es wird so gerne immer wieder gebraucht, der Begriff bibeltreu. Seid bibeltreu. Was bedeutet es denn letztendlich, bibeltreu zu sein? Bedeutet nichts anderes, als dass wir die Bibel verstehen als den Willen Jesu Christi und ihm gehorchen. Und wir müssen nicht die ganze Bibel verstehen, um bibeltreu zu sein. Aber das, was wir verstehen, das sollten wir einhalten. Bibeltreue Menschen sind nicht die Menschen, die eine theologische Ausrichtung haben, sondern es sind die Menschen, die gehorsam sind, Gott gegenüber, seinem Willen und ihren Willen ihm, ja, sich unterstellen. Und deswegen kann man auch durch eine gewisse Radikalität die Bibel missbrauchen, wie wir gesehen haben. Ja, also würde ich jetzt Jesus Aussage einfach rausreißen aus dem Kontext und den Leuten einfach Angst machen mit dem Rückblick, dann wäre das falsch. Und somit ist es wichtig für einen Christen, ausgeglichen zu sein, denn wir haben nicht die Möglichkeit, unvoreingenommen in die Zukunft zu blicken und auch in die Vergangenheit. Und wir sehen das sehr stark in der Geschichte. Wenn wir gucken, anhand der frohen Botschaft zum Beispiel. Im Mittelalter wurde auch viel gepredigt. Und es wurde gesagt, ganz stark, es gibt die Hölle. Die Hölle ist da. Sie ist der Ort, wo die Menschen alle reinkommen. Gott ist böse und dort werden sie brennen und die Zähne werden klappern. Dort ist da stirbt der Wurm nicht. Das ist ein schrecklicher Ort, wo ihr reinkommt. Der ewige Feuersee. Und Ziel war es ja, letztendlich das Geld der Leute zu kriegen, darüber die Möglichkeit zu schaffen. Aber durch ein bisschen Geld kommt ihr da nicht rein. Eure Sünden sind dann vergeben. Und ein Teil der Botschaft ist wahr. Der Teil, der die Hölle betrifft. Gott ist nicht ein böser Gott, sondern ein liebender Gott. Ja? Und heutzutage gibt es das andere Extreme. Heutzutage wird genau das Gegenteil gesagt. Alle kommen in den Himmel. Gott ist ein liebender Gott. Er ist gnädig. Seine Gnade ist ohne Ende. Und alle kommen in den Himmel. Und über die Hölle wird gar nichts gesagt. Was bewirkt das? Es bewirkt genau dasselbe. Die Leute haben auch eine falsche Information vor sich. Die Hölle ist real. Und sie gehört zur frohen Botschaft. Ohne diese Seite der Münze, die andere nicht, also man muss die ganze Münze predigen, der frohen Botschaft, dass Jesus Christus gestorben ist, wie wir an Weihnachten nochmal auch gehört haben in der Predigt, dass er sein Leben gelassen hat, dass er Mensch wurde, gekommen ist und für die Sünden gestorben ist und wir trotzdem immer noch Buße tun müssen, unser Leben ändern müssen, ihn als Herrn akzeptieren müssen, nicht einfach nur die Errettung haben wollen. Das wollen alle Menschen. Alle Menschen wollen am liebsten gerettet werden. Aber sie wollen nicht, dass Jesus sagt, wo es lang geht in ihrem Leben. Und das ist das, was gepredigt werden muss und nicht getan wird. Und da sehen wir, Ausgeglichenheit ist eine wichtige Eigenschaft und Tugend, die uns Christen ausmachen sollte. Ja, und wir wissen, dass die Realität so ist. Wir Christen, wir sind nicht geschützt vor allen Sachen. Wir können nicht den Wohlstand predigen und sagen, nachdem du dich bekehrt hast, wird alles top laufen. Es wird alles super werden. Dein Leben ist jetzt schon toll, aber es wird danach perfekt sein. Das ist nicht die Botschaft, die unser Herr gepredigt hat. Ja? Wir können arm und krank werden, aber es ist wichtig, deswegen die richtige Haltung einzunehmen und ehrlich zu sein. Das ist das, was wir sein sollen. Wir sollen die Wahrheit sagen, ungefiltert. Genau das sollte uns auch anleiten im nächsten Jahr, wenn uns Menschen begegnen. Denn es ist lieblos, ihnen Sachen zu verschweigen von der Wahrheit. Das ist nicht Liebe, das ist Selbstliebe. Das ist das, was wir alle lernen müssen. Es ist unangenehm, für die Wahrheit, für Jesus einzustehen. Aber dennoch müssen wir das tun. Er hatte keinen Ort, wo er seinen Kopf ausruhen konnte, also auf Steinen, als er hier gelebt hat. Und wir wollen, dass es uns gut geht, immer. Ja, wir sehen einfach diese Haltung auch nochmal bei Paulus. Er hat im Kapitel 3, Vers 13, da gibt er eine kleine Einsicht, finde ich, in seine Haltung als Mensch auch sehr stark. Im Kapitel 3 im Philipperbrief, Kapitel 3, 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Paulus, fast 90% der Predigten, die wir hören, sind irgendwo basiert auf den Lehren, die auch Paulus festgehalten hat durch den Heiligen Geist. Also ein Mann, der wirklich sehr stark, ich würde sagen, stärker als jeder andere Mensch, natürlich nach Jesus, ja, die Welt geprägt hat oder die Bibel auch geprägt hat. Und er sagt, er hat es noch nicht ergriffen. Er ist selbstlos, er ist demütig. Und oft ist es so, dass ich mich selbst hochmütig erwische, dass ich denke, ohne es wirklich zu steuern, manchmal, wie lange ist der Mensch im Glauben? Ah ja, was kommt da raus? Also das ist das, unser Denken ist oft, was willst du mir sagen? Wie lange bist du schon im Glauben? Die Wahrheit, die ist in der Bibel festgehalten. Und wir haben einige Sachen erkannt, andere haben andere Sachen erkannt. Und das müssen wir in Demut akzeptieren und annehmen. Und das ist das, was Ausgeglichenheit auch bewirkt, die Demut. Die sehen wir auch bei Paulus. Und warum? Er sagt, wie er das schafft, im Vers 17. Er sagt das indirekt. Vers 17, im selben Kapitel. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also Nachahmer sein. Und dieses Nachahmer sein, Paulus, bedeutet ein Nachahmer Christi zu sein. Das sehen wir nämlich im 1. Petrus im Kapitel 2, im Vers 21. Da sehen wir das auch nochmal ganz betont und gut beschrieben. Im Kapitel 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also so richtig schön bildlich beschrieben, Jesus Christus ist gewandelt auf dieser Welt und wir sollen uns an ihn orientieren, an seinen Wandel, so sein wie er. Das ist nicht ein Wunschdenken, sondern so sollen wir sein. Danach sollst du streben. Ich finde, das ist echt heftig. Und Paulus hat genau das gemacht. Er hat geguckt, was hat Jesus gemacht auf dieser Welt? Wie hat er gelebt? Wie hat er den Menschen gedient? Und wie gehorsam war er vor allen Dingen seinem Vater gegenüber? Nicht seinem Willen, sondern seinem Vater. Paulus hat das für Dreck erachtet, sein Leben davor und seine Wünsche letztendlich. Wir alle haben Wünsche, wir alle haben ein Leben, was wertvoll ist. Und es ist die Frage, wie wir das ausleben. Deswegen, der Rückblick ist wertvoll. Der kann uns sehr viel lehren, das sehen wir spätestens in der Bibel. Und auch bei den Zeugnissen heute Morgen haben wir gesehen, es ist sehr wertvoll, wenn wir sehen, wie der Herr wirkt. Auch der Blick nach vorne, wenn wir sehen, dass der Herr sehr bald kommt. Und auch die Gelassenheit auf Gott, dieses Ausgeglichensein. Was hilft uns dabei, Jesus nachzufolgen? Das ist der Blick aufs Kreuz. Es ist immer wieder dieselbe Sache. Der Blick aufs Kreuz ist das, was uns Christen oft mangelt. Es ist der Blick aufs Kreuz. Warum? Weil dieser Blick uns mit Dankbarkeit erfüllt, die uns antreibt, die uns das Leben leicht macht, die uns die Nachfolge leicht macht. Ohne den Blick aufs Kreuz können wir nicht Jesus nachfolgen, weil er hatte immer das Kreuz vor sich. Er wusste, wofür er gekommen war. Deswegen lies die Bibel, erfahre den Willen Gottes. Dazu möchte ich dir und mir auch Mut machen. Ey, fürs neue Jahr. Wir brauchen keine komplizierten Ziele und Sätzen. Und es ist das eine Ziel. Sei Nachahmer Jesu. Richte deinen Blick aufs Kreuz, lies die Bibel, erfahre seinen Willen. Wir brauchen keine neue große Theologie, wir brauchen keine neue große Botschaft. Es ist die eine und selbe Botschaft, die wir brauchen, das Kreuz. Möge Gott uns einfach viel Kraft geben und ja, Gehorsam, dass wir das auch tun als seine Diener. Amen.